Gut, kommen wir nach 55 Minuten Podcast doch endlich zu dem ersten richtigen Thema. Also wobei der Journal
Club. Wie heißt das Ding?
Nexanet Alpha.
Ist ein, auch ein schönes Thema.
Zum ersten richtigen Thema: akzidentelle Hypothermie. Definition: Das ist ein Abfall der Körperkerntemperatur unter 35 Grad Celsius. Man kann jetzt unterscheiden zwischen einer primären und einer sekundären Hypothermie. Primär Auskühlung durch Kälteexposition. Eine sekundäre Hypothermie, wenn eine Erkrankung zu der Auskühlung führt. Ich möchte jetzt zum Beispiel zentrale Thermoregulationsstörungen, verminderte Wärmeproduktion, vermehrter Wärmeverlust.
Hypophysäres Koma. Habe ich schon mal eine Notaufnahme gehabt.
Echt?
Okay. Habe ich blöd geguckt.
Aber du bist drauf gekommen scheinbar, ja?
Nee, also weißt du, wer drauf gekommen ist?
Wer?
Roland. Roland hat mich angerufen und hat gesagt, Johannes, das ist ein hypophysäres Koma.
Ja, ein krasser Typ.
Ja.
Immer gut, wenn man Oberärzte hat, von denen man was lernen kann. Weitere Gründe für sekundäre Hypothermie kommt viel in Frage. Anorexia nervosa, kardiovaskuläre Ereignisse, das ZNS-Trauma, Hypothalamus-Dysfunktion, metabolische Entgleisung, Neoplasie, Morbus Parkinson, Intoxikation und SAB, akuter Querschnitt, Neuropathie. Also wir haben
einmal durch die Medizin.
Genau, aber ich glaube, die Krankheitsgruppen, über die wir reden, die sind schon relativ klar. Also Intoxikation, Trauma und Anorexie beziehungsweise schwer kritisch kranke Patienten. Ja, wir haben eine verminderte Wärmeproduktion bei einer alkoholischen oder diabetischen Ketoazidose, bei einer Nebenniereninsuffizienz und bei einer Laktatazidose. Wir können natürlich auch verbrauchte Energiereserven haben, Hypoglykämie, Mangelernährung. Und wir haben eine verminderte Wärmeproduktion im hohen Alter und bei Inaktivität. Ja, also natürlich auch relevant, hohes Alter. Unser Rettungsdienstklientel wird ja einfach immer älter. Ja, einen vermehrten Wärmeverlust haben wir dazu noch bei Verbrennungen, bei Vasodilatation in Form von Medikamenten, kalte Infusionen im Rettungsdienst im Winter, die im Rucksack ist immer kalt, seien wir ehrlich. Schock, Trauma, systemische Infektion, Bewusstseinsverlust. Das war jetzt alles ganz schön viel und im Endeffekt kann man es doch zusammenfassen, jeder kritisch Kranke ist gefährdet für eine Hypothermie. Und in der heutigen Zeit, mein erstes Statement zu diesem Thema, jeder kritisch Kranke sollte einmal die Temperatur im Rettungswagen gemessen bekommen. Wir haben alle tympanale Thermometer drauf. Das ist keine Arbeit. Das ist wirklich keine Arbeit. Und wir haben eine relativ zuverlässige Körperkerntemperatur. Kern kann man natürlich drüber diskutieren, aber eine relativ zuverlässige.
Auf einen guten Hinweis. Ja, auf jeden Fall.
Insbesondere bei Bewusstlosigkeit. Und da vergesst den scheiß BZ nicht, aber auch vergesst die scheiß Temperatur nicht. Jeder Traumapatient, auch draußen, wir ziehen die ja meistens aus, also auch draußen einmal Temperatur messen. Jeder Intox und genauso wie jeder Alkoholintox, der draußen auf der Straße liegt, einmal den BZ gemessen kriegen sollte, sollte er auch einmal die Temperatur gemessen kriegen. Und Patienten mit Infektionen, das ist eh klar, Sepsis früh diagnostizieren. Aber trotzdem, nochmal gesagt, eigentlich ist das heutzutage ein Vitalparameter, den wir standardmäßig erheben sollten.
Ja, schnell, nicht invasiv, kostengünstig.
Genau. Gehen wir mal kurz die Pathophysiologie durch, warum Wärmeverlust ist. Das ist jetzt etwas, was, glaube ich, den meisten klar ist und man in Prüfungen doch immer in Straucheln gerät. Aber um es der Vollständigkeit einmal abgehandelt zu haben. Wir haben Wärmeverlust durch Konvektion, also Wärmeaustausch über bewegtes Medium, also zum Beispiel Wind. Ja. Wir haben Konduktion, Wärmeübertragung durch Kontakt, auch soweit klar. Wir haben Evaporation, Wärmeverlust durch Verdunstung. So funktioniert Schweiß, so kühlt Schweiß uns runter. Und Radiation, Wärmestrahlung, elektromagnetische Wellen, die wir aus. Das, was man mit Infrarotkameras so schön darstellen kann. Die Kollegen aus der Feuerwehr wissen, wovon wovon wir reden. Thermoregulation im Körper funktioniert über den Hypothalamus. Da hat Johannes gerade schon drüber geredet. Der macht über Sympathikusaktivierung, über Alpha-Rezeptoren Vasokonstriktion, damit eine Zentralisation. Im Anschluss macht er Kältezittern, wenn ihm zu kalt wird. Das geht dann irgendwann in der Erschöpfung über. Pathophysiologische Veränderungen. Kardiovaskulär, zunächst werden die Patienten tachykard, weil durch die Sympathikusaktivierung braucht der Körper mehr Energie, um das Kältezittern möglichst lange aufrechtzuerhalten. Ab einer Temperatur von ungefähr 32 Grad, das sind jetzt alles, ich sag immer so Temperaturzahlen, natürlich sind diese Werte nie so absolut, wie sie nie in der Medizin so absolut sind. Aber ab ungefähr 32 Grad muss man zunehmend mit Bradykardien rechnen und auch EKG-Veränderungen. QRS-Komplexverbreiterungen, J-Wellen im EKG, wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, googelt das mal, ist leichter, als wenn ich jetzt versuche, hier ein EKG zu beschreiben. Verlängerung der QT-Zeit und T-Negativierung. Ab 30 Grad Celsius sinkt das Herzzeitvolumen. Ab kleiner 30 Grad Celsius sinkt das Herzzeitvolumen und ein stark erhöhtes Risiko für Kammerflimmern haben wir ab 32 Grad Celsius. Also ab 32 Grad wird es kritisch. Ja? 35 Grad gilt schon als Hypothermie, ab 32 Grad ist es kritisch. Unter 35 Grad jetzt ZNS-Veränderungen treten eher dimensional auf als stufenweise, aber Verhaltensauffälligkeiten wie Desorientierung, Amnesie, Apathie und Ataxie können da auftreten. Ab 30 Grad haben wir eine Bewusstlosigkeit, muss man nochmal wissen. Und kleine 28 Grad entwickeln die Patienten eine Mydriasis. Das heißt, also weite Pupillen, um das nochmal zu übersetzen. Das heißt, in dem Moment ist der Pupillenstatus nicht mehr auszuwerten. Ja, kleine 28 Grad. Auch keine Lichtreaktion mehr.
Okay.
Ja, das heißt, daran jetzt irgendwie einen Tod festzumachen, ist bei 28 Grad schwierig. Ja, der zelluläre Sauerstoffverbrauch sinkt aber auch. Das ist das Gute an der Hypothermie, das Gute für den betroffenen Patienten. Er sinkt ungefähr um 6% pro Grad Celsius unter 35. Dadurch entwickelt er eine erhöhte Toleranz gegen Hypoxie, weil er den Sauerstoff einfach viel, viel langsamer verbraucht. Allerdings ist das Ganze nur relevant, wenn die Hypothermie vor der Hypoxie auftritt. Ja, wenn er unter der, ich gehe jetzt mal in die Alpen, unter der Lawine erst erstickt, bevor er erfriert.
Bringt das nichts.
Bringt das nichts. Gut, die anderen Organsysteme verändern sich auch so ein bisschen. Respiratorisches System, analog zum kardiovaskulären System, zunächst Hyperventilation, weil erhöhter O2-Bedarf durch das Kältezittern im Verlauf zunehmende Verringerung des Tidalvolumens und der Atemfrequenz bis hin zur respiratorischen Azidose. In der BGA, Löslichkeit von Sauerstoff und Kohlendioxid nehmen zu. Daher nimmt der Partialdruck ab bei gleichbleibendem Gehalt. Ja, also für die Auswertung in der Klinik wichtig. Flüssigkeitsverschiebungen. Initial Vasokonstriktion, haben wir gesagt, Sympathikus wird aktiviert. Der Körper versucht, die Wärme irgendwie im Kern zu halten. Im Verlauf kommt es zu einer Verschiebung von intra nach extravasal. Dadurch nimmt der Hämatokrit zu. Das kommt zu einer Erhöhung der Diurese, sogenannte Kältediurese. Das hängt mit der ADH-Suppression zusammen. Ich habe so den Eindruck gehabt beim Lesen, so ganz geklärt ist es nicht, aber es gibt Kältediurese. Ja? Das heißt, die scheiden mehr aus, diese Patienten. Elektrolyte bleiben weitestgehend unbeeinflusst. Kalium ist initial herabgesetzt, steigt im Verlauf durch die ganze Nekrose stark an. Mhm. Das heißt, wenn man einen Patienten dann auf Intensivstation hat, muss man das Kalium im Auge behalten, weil es dann prognostisch wichtig ist. Die Sauerstoffbindungskurve ist ja auch so ein Anästhesisten-Ding, ne? Dass man darüber reden muss. Die Hypothermie führt zu einer Linksverschiebung. Johannes, weißt du denn noch, was eine Linksverschiebung der Sauerstoffbindungskurve heißt?
Ja, der stellt mich heute hier für mich vor Herausforderungen. Also jetzt rufe ich mir mal das ins Gedächtnis, wie dieses war für Staatsexamen, und ich komme mit der logarithmischen Kurve zu dem Ergebnis, dass weniger Sauerstoff ins Gewebe abgegeben wird.
Ganz genau, richtig. Gleichzeitig tritt aber eine respiratorische Azidose auf. Haben wir vorhin bei der BGA schon drüber gesprochen. Die wirkt diesem Effekt entgegen. Das heißt, am Ende ändert sich nicht viel an der Sauerstoffbindungskurve. Gerinnung. Die Hypothermie führt zu einer Koagulopathie mit einer theoretischen Verlängerung der APTT. Aber wenn die Gerinnung gemessen wird, wird das Blut erwärmt. Das heißt, auf dem Laborzettel stehen normale Werte. Ja, also du nimmst das Blut ab, die Gerinnung beim Patienten funktioniert nicht. Du gibst es im Labor.
Alles toll.
Alles toll.
Ist das beim Rothem auch so, weißt du das?
Kenne ich mich nicht gut.
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das Gewebe, aber ich meine, es erwärmt es nicht. Ja. Aber da müssten uns jetzt die universitären Anästhesisten weiterhelfen.
Das Ganze geht schon bei weniger als 36 Grad los mit der Gerinnung. Das ist wieder für uns im OP extrem wichtig zu wissen. Ab 32 Grad haben wir quasi keine Gerinnung mehr. Also alles, was kleiner als 32 Grad ist, ist
Blut gerinnt. Also Wärmeerhalt.
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 Gut, so viel zur Pathophysiologie. Wir sind in der Medizin ja nur glücklich, wenn wir irgendwas auch in Stadien einteilen können. Das wurde auch bei der Hypothermie gemacht. Ich erzähle euch das mal kurz. Es gibt 4 Stadien. Das erste Stadium ist das Exzitationsstadium. Das ist zwischen 35 und 32 Grad. Hier wird versucht, der Körper zu kompensieren. Ja, die Patienten sind vom Sympathikus aktiviert, bewusstseinsklar, Muskelzittern, hoher Sauerstoffverbrauch. Das zweite Stadium, Erschöpfungsstadium, 32 bis 28 Grad. Das Bewusstsein wird langsam beeinträchtigt, Muskelzittern sistiert. Stadium 3 ist die Paralyse. Patient ist schwer tief bewusstlos, hat kleiner 28 Grad Celsius. Vitalzeichen sind vorhanden, aber mit Bradypnoe, Bradykardie und, wie ich schon erwähnt habe, Mydriasis. Und dann gibt es noch Stadium 4, Vita Reducta, kleiner als 24 Grad, minimale Lebenszeichen nur noch, Kammerflimmern, Scheintod, lichtstarre Pupillen. Wieder nochmal gesagt, diese ganzen Celsius-Angaben, guckt man ins eine Buch, sind es die einen, guckt man ins andere Buch, sind es die anderen. Am Ende ist das ein dynamischer Prozess.
Ist auch im Prinzip relativ egal. In der Lage.
Genau. Kommen wir zur Messung der Körperkerntemperatur. Routinemäßige Messung, habe ich schon gesagt, im Rettungsdienst ist ganz klar zu fordern, in der Notaufnahme genauso. Wo sollte die Temperatur gemessen werden? Optimal wäre möglichst herznah. Also am besten über einen Ösophagus. Das wäre das herznächste, was ich mir jetzt vorstellen kann. Ist natürlich beim Notfallpatienten, der noch irgendwie wach ist und im Rettungswagen nicht praktikabel. Ja. Epitympanale Messung ist etabliert und ausreichend, möglichst trommelfellnah. Also das Thermometer muss wirklich ins Ohr rein. Was man noch wissen sollte als Einschränkung ist, das ist abhängig vom Blutfluss in der Carotis externa. Ob die Temperatur, also wie die Durchblutung des Trommelfells ist und das heißt, wie valide die Temperatur ist. Das heißt, wenn du jetzt tatsächlich weißt, dieser Patient hat eine Karotisstenose, musst du schon wieder ein bisschen... Nimmst die andere Seite. Die operierte. im Kreislaufstillstand oder im Schock kann die Temperatur dadurch falsch niedrig sein. Es ist einfach nur ein Confounder, den man vielleicht schon mal gehört haben könnte. Kommen wir zur Therapie. Was können wir machen, wenn wir eine Hypothermie feststellen? Bei Stadium 1 ist, an einen warmen Ort bringen. RTW aufheizen. Soweit ist das, glaube ich, jedem klar. In dem Moment verbraucht er viel Energie. Das heißt, wir müssen ihm, wenn wir die Möglichkeit haben...
Der RTW oder der Patient?
Beide. Energie zuführen. Zuckerhaltige, warme Getränke. Irgendwie habe ich an Glühwein gedacht. Aber naja. Das Ganze mit der Einschätzung, mit der Einschränkung, dass das natürlich nicht zu trinken geben, wenn die eine OP-Indikation haben. Ja, aber im Stadium 1 ist vielleicht...
Klare Flüssig.
Naja. Ja. Aktive Bewegung fördern. Das heißt, wirklich den Patienten sagen, laufen Sie auf und ab. Spricht wieder so ein bisschen gegen RTW. Aber wenn...
Immer im Kreis um die Trage.
Genau, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat. Diese theoretische Gefahr des Afterdrops bei einem Stadium 1 ist aus meiner Sicht und auch gut Literatur belegt eigentlich nicht da. Der bewusstseinsklare Patient wird nicht so umverteilen, dass da was passiert. Was ist mit nasser Kleidung? Wenn wir den Patienten an einen wirklich warmen Ort bringen können, sollte die natürlich runter. Jetzt sind wir in der Situation, Massenanfall von Verletzten, es regnet und uns kühlen gerade 20 Leute auf, die SEG braucht noch Zeit. Eine wasserundurchlässige Schicht auf die nasse Kleidung bringen und darüber möglichst warme Decken. Dass die Decken selbst nicht abkühlen, wir einen Windschutz haben. Ja, ich glaube, es ist klar.
Also die Rettungsdecke drüber und dann Wolldecken drauf.
Wolldecken drauf. Oder wir haben auf dem NEF diese Eisenoxiddecken. Mhm. Wenn man die aufreißt, werden die warm. Ist natürlich noch schicker, wobei davon 20 Stück werden wahrscheinlich auch nirgendwo
vorgehalten.
Kommen wir zu den Stadium 2 und 3, also bewusstseinsgetrübte Patienten. Da steht die Sicherung der Vitalfunktion natürlich ganz klar im Vordergrund. O2-Gabe, um den myokardialen Sauerstoffbedarf sicherzustellen. Die SpO2-Messung ist natürlich kritisch zu hinterfragen. Pulskurve anmachen, gucken, kommt da wirklich Puls an? Vasokonstriktion, kalte Extremitäten. Gegebenenfalls, wir haben vorhin drüber gesprochen im letzten Podcast, Ohr- oder Nasenscheidewand hat vielleicht bessere. Narkose, ja, wenn wir beeinträchtigte Schutzreflexe haben, dann sollten wir auch Narkose machen. Schutzintubation, bevor der uns noch aspiriert dazu, ganz klar. Achtung, zu wissen, Opiate und Muskelrelaxantien haben eine deutlich verlängerte Halbwertszeit dadurch, ist im Rettungsdienst eigentlich nicht relevant. Im OP ist es für uns wichtig, wenn wir jetzt einen Hypothermen auf dem Tisch haben, dass die Ausleitung wahrscheinlich länger dauert, beziehungsweise dass wir früher damit anfangen.
Wenn er so kalt ist, wenn er noch nicht warm ist, geht er sowieso nachbeatmet.
Noch ein Vorsicht, und das ist jetzt für den Rettungsdienst. Alle Opiate und Hypnotika führen zu einer peripheren Vasodilatation. Ja, deswegen macht Narkose schöne Wehen und wir kriegen meistens den großen Zugang viel besser rein, wenn der Patient tief schläft. Dies führt aber in dem Fall bei Stadium 2 und 3 Patienten mit Bewusstseinstrübung vielleicht wirklich zum Abfall der Körperkerntemperatur, zum sogenannten Afterdrop. Ja, da muss man vorsichtig sein zumindest. Lösung dafür, Narkose an einem warmen Ort machen. Das finde ich auch als Notarzt erstrebenswert, muss ich sagen.
Nicht am Ufer des Badesees im Dezember.
Und Ketamin bevorzugen. Ketanest ist zurzeit das Wunderhypnotikum, gerade präklinisch, aber man muss sagen, Ketanest hat diesen vasodilatativen Effekt am wenigsten. Ja. Das heißt, Ketanest wäre das beste Medikament dafür.
Ich mag Ketanest.
Beatmung. Normoventilation herstellen. Wichtig dabei, dass entidale CO2 ist häufig niedrig. Das heißt aber nicht, dass du die Beatmung runterdrehen darfst. Ja, haben wir gesagt, es löst sich mehr im Blut. Partialdruck nimmt ab, trotzdem muss er normoventiliert werden. Das heißt in dem Fall Beatmung nicht am CO2 steuern, sondern
rechnerisch
am idealen Körpergewicht. Genau. Jetzt kommen wir zu der gefürchteten Sache der Bergung von Bewusstseinsgetrübten. Die sollten möglichst immobilisiert in einer horizontalen Position geborgen werden. Ja, jetzt kommt das Spineboard oder die Schaufeltrage ins Spiel. Ich will nochmal ganz kurz auf diesen Afterdrop eingehen, also den Bergungstod. Kaltes Blut strömt in großen Massen von den Extremitäten nach zentral und führt hier zu malignen Rhythmusstörungen. Das heißt, immobilisiert bergen und das Ganze unter EKG-Monitoring. Also Monitoring vor der Rettung etablieren, dass man auch merkt,
das wimmert jetzt,
dass was passiert. Mhm. Ja. Was machen wir vom Volumenmanagement? Die haben eine intravasale Hypovolemie, habe ich gesagt. Dafür, das heißt, die sollten einen Bolus kriegen. Ja, 5 bis 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, volle Elektrolytlösung. Wenn, das sollten warme Infusionen sein. Ja, wenn du diese warme Infusion irgendwo an einem kalten Ort geben musst, solltest du dir warme holen lassen und die per Druckinfusion reingeben, dass die nicht nur abkühlen. Ja, also dass die Infusion möglichst warm in den Patienten kommt. Wichtig, das soll aber nicht zur Wiedererwärmung durch die warme Infusion führen. Ja, also wir reden über 5 bis 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, nicht mehr, bis die Körperkerntemperatur ansteigt.
Ja.
Ja. Kommen wir zu einer weiteren Veränderung. Die hypotherme Patienten werden bradykard, dadurch sinkt das Herzzeitvolumen. Dies ist primär erstmal nicht behandelt, also die Bradykardie ist nicht behandlungsbedürftig, weil ja auch gleichzeitig der Sauerstoffbedarf sinkt. Das heißt, hier nicht mit irgendwelchen positiv-chronotopen Substanzen, die Bradykardie kann so belassen werden. Wärmemanagement, natürlich sollten die Patienten von außen möglichst effektiv gewärmt werden. Wir haben schon über die chemischen Wärmedecken geredet, wenn Alternative sind elektrische. Bei den Transportzeiten in Deutschland, den Patienten präklinisch wiedererwärmen zu müssen, in die Situation kommen wir, glaube ich,
seltenst.
Also. Und ich glaube, das trifft auch für Österreich genauso zu.
Definitiv.
Wir wollen präklinisch weiteres Auskühlen verhindern. Ja, Wiedererwärmung kann dann in der Klinik erfolgen. Kommen wir zur Zielklinik. Die Zielklinik sollte so rasch wie möglich erreicht werden. In dem Fall, weil diese krassen Hypothermie-Notfälle, also jetzt nicht der Stadium 1-Patient, sondern der Stadium 3-Patient. Das passiert ja meistens eher in unwegsamem Gelände und nicht im städtischen Raum. Das heißt, der RTH ist hier relevant. Genau. Die Klinik sollte, wenn man es sich aussuchen kann, eine ECMO-Möglichkeit haben, weil ECMO eine Wiedererwärmungstherapie ist. Genau, so ist es. Kommen wir zu Stadium 4, also dem Vita Minimae, Vita Reducte, also der Reanimation. Aufgrund der Bradykardie und Bradypnoe muss hier eine ausreichende Kontrolle der Vitalparameter erfolgen, ausreichend lange. Ja, das heißt, wir müssen hier wirklich eine Minute lang Puls fühlen. Wenn Vitalzeichen vorhanden sind, Sicherung wie eben erwähnt. Wenn keine Vitalzeichen vorhanden sind, müssen wir reanimieren. Außer wir haben eindeutige Todeszeichen. Ja, ein steif gefrorener Patient ist sicher tot. Dann hat er nämlich sicherlich eine unter 0 Grad Temperatur. Damit ist er nicht mehr lebenswert. Die niedrigste überlebte Hypothermie ist bei 13,7 Grad. Ja, das
ist wirklich kalt.
Das ist wirklich kalt, aber es ist nicht steif gefroren. Ja.
Ja.
Wie reanimiere ich? In dem Fall macht der Lukas wirklich Sinn, weil diese Patienten müssen lange reanimiert werden. Ja, und die müssen unter Reanimation ins Krankenhaus transportiert werden. Wenn nicht verfügbar und für die Bergung die Thoraxkompression unterbrochen werden müssen, dann ist es bei einer
Für die Rettung.
Bei einer Körpertemperatur unter 28 Grad ist es denkbar, theoretisch, für fünf Minuten zu reanimieren, im Anschluss 5 Minuten Pause zur Rettung durchzuführen, Stichwort herabgesetzter Stoffwechsel, und dann wieder 5 Minuten zu reanimieren. Und so langsam.
Kann man sich zwischendurch auch mal erholen.
Ist, glaube ich, wir podcasten hier aus der norddeutschen Tiefebene für unseren Bereich eher selten relevant, wenn nicht gerade einer auf dem Windrad unterkühlt ist.
Aus Friesland abgestürzt oder ja. im Harz, ja, auf dem Brocken eingeschneit.
Ja,
okay, war diesen Winter möglich?
Aber da sind wir ja schon an Mittelgebirgen. Ne? medikamentöse Therapie. Das wird jetzt ganz kontrovers diskutiert. Gute Studien dafür gibt es nicht. Unter 30 Grad, auch wenn die Patienten flimmern, gibt es keine Indikation für Amiodaron oder Adrenalin. Ja. Zwischen 30 und 35 Grad sollte das Dosisintervall verlängert werden. Zugang brauchen wir. Jetzt kommt uns zugute, dass wir im Jahr 2019 sind. Dieser Zugang wird wahrscheinlich intraossär erfolgen müssen. Ja, wir werden wahrscheinlich peripher wird es schwierig. Defibrillieren sollten wir. Bei weniger als 30 Grad hat das wenig Erfolgsaussichten. Maximal 3 Versuche, danach nicht weiter defibrillieren, bis der Patient wärmer ist. Zwischen 30 und 35 Grad defibrillieren wir im normalen Algorithmus. Jetzt nochmal die Medikamente. Unter 30 Grad keine Medikamente. Unter Reha kein Amiodaron, kein Adrenalin. Zwischen 30 und 35 Grad verdoppeln wir das Dosierungsintervall. Also das normale Dosierungsintervall sind alle 3 bis 5 Minuten. Es passt am schönsten in den Algorithmus, wenn wir alle 4 Minuten es geben. Also machen wir statt alle 4 Minuten alle 8 Minuten unsere Medikamentengabe. Beziehungsweise beim Amiodaron entsprechend länger. Wie ist es jetzt innerklinisch? Innerklinisch reiße ich jetzt nur kurz an, weil es zu komplex wird. Im Stadium 1 auch warme Kleidung, warme Umgebung, warme, kohlenhydratreiche Getränke und aktive Bewegung fördern. Unterscheidet sich nicht zum Rettungsdienst. Stadium 2 bis 3, wenn kardiozirkulatorisch stabil, aktive externe Erwärmung. Ja, zum Beispiel der Warm Touch. Das wäre meine erste Idee, der Warm Touch. Im OP haben wir noch diese Wärmedecken, diese Wasserbespülten, die man drunter legt, aber im Endeffekt das. Stadium 3 bis 4, wenn der Patient instabil ist. Und jetzt ist tatsächlich die erste Wahl die venoarterielle ECMO. Deswegen in ein ECMO-Zentrum mit den Patienten. Zweite Wahl wäre die Herz-Lungen-Maschine. Dritte Wahl wäre die venovenöse ECMO. Und dann könnte man, das könnten wir auch bei uns machen, die Peritoneal-Lavage als, wenn man sonst gar nichts hat, dann die. Ja, also ECMO-Zentrum, ganz wichtig. Wie ist die Prognose? Und jetzt, man sagt es ja immer, aber man muss es doch nochmal sagen, die Prognose ist gut, wenn die Hypothermie vor der Hypoxie auftritt. Ja, ganz, ganz wichtig. Andere Todesursachen mit sekundärer Hypothermie haben eine deutlich schlechtere Prognose. Es geht hier um die primäre Hypothermie.
Und dann tot.
Und dann, also nicht hypoxisch vorher, das ist ja meistens das Wichtige. Aber die genaue Prognose ist schwer abzuschätzen. Es gibt auch keinen richtig guten Score dafür. Die Hyperkaliämie ist auf Intensivstationen der Prognoseparameter, weil es natürlich auch so ein bisschen mit dem Zelluntergang einhergeht. Es gibt den Hope-Score, den habe ich.
Hope wie die Hoffnung?
Ja, Hope wie die Hoffnung. Ich möchte ganz klar sagen, der ist nicht validiert, also dieser Score, und viel zu komplex, um das Ausrechnen hier reinzupacken. Einfließen tun Alter, Geschlecht, Körperkerntemperatur, Dauer der Reanimation und Dauer der Asphyxie. Wenn ihr in reinkommen wollt, guckt in die Shownotes, dann könnt ihr euch ihn angucken. Ich habe noch was in die Shownotes gepackt, das ist der Recess Room Podcast. Wer von euch englische Podcasts nicht scheut, hier wird auch nochmal das Thema Hypothermie behandelt. Außerdem hat die Young Emergency Medicine Austria ein wunderschönes Schaubild gemacht über die Hypothermie. Das habe ich auch in die Shownotes gebracht. Johannes, willst du es einmal kurz zusammenfassen, was wir so besprochen haben?
Also, sehr gerne, Torben, natürlich. Danke für diese Option. Also, ich stelle mir heute hier Aufgaben. Es ist wirklich, aber gut. Du hast als allererstes gesagt, dass Die Hypothermie ruht oder beziehungsweise die Körpertemperatur im Rettungsdienst genauso wie der BZ ein Routineparameter sein sollte, den wir immer wieder erfassen, weil Hypothermie ganzjährig auftreten kann. Auch das haben wir ja jetzt gerade im April hier zwischen Minusgraden und plus 20 Grad ist alles möglich. Also die Intoxikation kann nachts auch deutlich ausgekühlt sein. Deshalb immer im RTW einmal Temperatur messen beim Polytraumatisieren und sollte es sowieso so sein. Dann wissen wir, es gibt diese vier Stadien, von denen du gesprochen hast, und es macht wenig Sinn oder es ist auch völlig unmöglich, im Prinzip einen Patienten Stadium 3 oder 4, also der schwerstgradig hypotherm ist, präklinisch wieder zu erwehren. Das heißt, wir müssen diese Patienten explizit in ein Zentrum bringen, was eine Möglichkeit der extrakorporalen Wiedererwärmung bietet.
Genau.
Da hattest du als erste Option die venovenöse ECMO.
Venoarterielle ist die erste
Option. Stimmt, Entschuldigung, venoarterielle, dann die Herz-Lungen-Maschine, dann die venovenöse ECMO und als vierte Option die Peritoneal-Lavage genannt mit Einschränkung.
Genau, wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgelesen habe, warum das eine dem anderen überlegen ist. Wenn einer von euch das so schnell durchschaut, schreibt uns. Es interessiert mich auch. Das habe ich ehrlich gesagt im Rahmen deswegen dieses Beitrags nicht nachgelesen.
Ja. Und dann als prognosebestimmende Marke auf der Intensivstation der Kaliumwert aufgrund des Zelluntergangs und dann ist mir noch im Gedächtnis geblieben, ganz besonders wichtig, sich nicht leiten zu lassen von der Kapnometrie bei einer kontrollierten Beatmung, sondern den Patienten am idealen Körpergewicht sozusagen aufgrund der Veränderung der Sauerstoffbindungskurve sozusagen optimal zu ventilieren mit 6 Milliliter pro Kilo im Körper. Ich sage jetzt einfach mal so.
Ja, Torben. Gut, ich muss abschließend diesen Satz sagen. Ich habe mich die ganze Zeit drum gedrückt. Es gilt, es bleibt so, und das habe ich schon so in meiner Ausbildung gelernt, no one is dead until he's warm and dead.
Das haben sie dir schon gut 2005 beigebracht.
2003 sogar.
2003 schon, ja. Ah, ja. Herrlich. Ja.
Wunderbar. Ja,
Torben, vielen Dank für diese wunderbare Zusammenfassung eines Themas, was, glaube ich, immer doch ein bisschen stiefmütterlich im Rettungsdienst behandelt wird. Also so gerade diese Hypothermie, die viele Patienten noch in Wirklichkeit haben. Also wir wissen alle, Polytrauma, A, B, C, D, E, hast du nicht gesehen.
E
wird eigentlich immer weggelassen. Genau, wir haben kein A-Problem, wir haben kein B-Problem, wir haben kein C-Problem, wir haben kein D-Problem. Fangen wir wieder von vorne an. Und E fällt immer so, naja.
Und es geht auch in den Übergaben gerne unter. Selbst wenn man sie gemessen hat, so richtig im Schockraum Erwähnung findet es dann oft doch nicht.
Genau. Also das ist, und ich muss auch mir selber in die eigene Nase packen, ich habe auch nicht routinemäßig die Körpertemperatur bei den Patienten auf dem Protokoll.
Doch, habe ich mittlerweile schon, aber ja, man muss sich dazu zwingen und man muss leider dann auch die Notfallsanitäter, man muss hier nicht zwingen, man muss einfach nur sagen, hier machst du mir noch eine Körpertemperatur.
Genau.
Das ist ja meistens
willig.
Okay.